Liebe Radio Chico Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag bis jetzt gehabt. Jetzt gibt es bei uns ein Interview mit dem lieben Alex Oberholzer. Er ist unter anderem als Lehrer, Filmkritiker, Filmredakteur bei Radio 24 und bei der Kommunikation des Bundesamtes für Sozialversicherung tätig gewesen. Und seit kurzem hat er auch ein Buch mit dem Namen «Im Paradies der weißen Häubchen» herausgebracht. Ich freue mich sehr, ihn heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Laura.
Wir haben kurz einen kleinen Teil gehört, was du schon alles gemacht hast bzw. noch machst. Willst du deinen Werdegang noch ein bisschen ergänzen?
Ja, also ich bin normal ins Gymnasium gegangen und dann, weil ich eben sehr körperlich eingeschränkt bin, nicht gut kann laufen, im Rollstuhl bin, habe ich dann der Berufsberater am Schluss vom Gymnasium gesagt, schauen Sie, Sie finden ja sowieso nie eine Stelle, also studieren Sie Mathematik. Mathematiker braucht es immer. Und dann habe ich zuerst eben Mathematik studiert und bin gar nicht glücklich geworden dabei und habe 2 Jahre dann als Mathematiker geschafft. Und erst, als ich dann irgendwie Mitte 20 war, habe ich Selbstbewusstsein gehabt, selber über mich zu entscheiden. Und habe gedacht, was ist das für ein Kabis, dass ich das studiert habe. Als Mathematiker kann ich nicht 65 werden. Ich studiere jetzt das, was ich schon immer wollte, auch wenn mir alle mir sagen, ich fände nie eine Stelle. Und dann habe ich Kunstgeschichte, Publizistik und Germanistik studiert, habe das Studium selber müssen finanzieren, habe das auch können und habe seither mein Leben und das von meinen 4 Kindern mit können finanzieren. Also, es ist gut gewesen, habe ich hier mein Leben in die eigenen Hände genommen.
Du hast ja vor kurzem dein Buch «Im Paradies der Weizen Häubchen» herausgebracht. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, um was das Buch handelt?
Ja klar, natürlich. Es ist so, ich habe eine sehr spezielle Kindheit erlebt, weil ich eben schon behindert auf die Welt gekommen bin und dann als 1-jähriger Bub Kinderlähmung bekommen habe, bin ich relativ schwer behindert gewesen. Und, also auch heute noch. Aber es hat damals dazu geführt, dass man mich ins Kinderspital gegeben hat und das Kinderspital Zürich hat so eine Abteilung für Langzeitpatienten, also für Kinder, die über Jahre im Spital bleiben müssen. Und dort bin ich dann angekommen, auf Unternamalbis. Und dort habe ich dann meine ersten 12 Jahre verbracht. Also von 1 bis 12 bin ich im Kinderspital aufgewachsen. Und das ist ja etwas sehr Spezielles. Das gibt es auch heute gar nicht mehr. Heute sind die Leute nicht mehr so lange im Spital, weil der Kind nur erwachsen ist. Es würde auch gar nicht mehr finanziert werden. Aber da ist das eben noch so gewesen. Und was auch noch sehr speziell war, man hat damals den Eltern gesagt, gehen Sie doch Ihr Kind nicht besuchen, weil erstens bringen Sie Bazillen und Viren und zweitens züchten Sie Heimweh. Und meine Eltern haben das befolgt, wie die meisten Eltern von diesen Kindern. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich 12 Jahre in einer völlig abgeschlossenen, hermetischen Welt aufgewachsen ist. Man hat keine Ahnung gehabt, wie die Realität aussieht. Man war einfach auf dem Schlüssel mit diesen 2 Türmchen, umgeben von anderen Kindern, die auch alle behindert sind, und dem Personal, der Krankenschwestern, der Physiotherapeutinnen und der Ergotherapeutinnen. Ich rede nur in der weiblichen Form, Männer hat es keine damals. Und weil die Situation so speziell ist und immer wieder Leute, die mich kennengelernt haben, gesagt haben, Alex, da musst du unbedingt mal etwas schreiben, das ist dermaßen spannend. Und weil es auch heute nicht mehr gibt, ist es etwas, wo fast ein bisschen verloren geht, das Wissen. Also schreib doch mal ein Buch. Und dann immer denkt, ja nein, während der Arbeit kann ich das nicht. Ich habe immer geschafft als Redakteur und in der Kommunikation vom Bund. Das heisst also 52% Stellen. Dann habe ich noch 4 Kinder gehabt. Ich habe überhaupt keine Sekunde Freizeit gehabt. Ich hätte nie ein Buch schreiben können. Dann dachte ich, ich mache es dann, wenn ich pensioniert bin. Und dann bin ich eine Weile pensioniert und habe gefunden, ja nein, das ist vielleicht doch zu privat. Und habe lange hin und her abgewogen. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich es entweder jetzt oder ich schreibe es nicht mehr. Und dann habe ich es geschrieben.
Dann war der ausschlaggebende Punkt eigentlich immer ihre Freunde, die sie ermutigt haben und dann schlussendlich sie auch selber, wo sie gesagt haben, jetzt oder nie.
Jawohl, ja, das ist ganz wichtig gewesen. Weil selber kann man sich ja nicht sagen, das ist jetzt etwas so Bedeutendes, da muss ich jetzt ein Buch drüber schreiben. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich dann doch nicht.
Wie lange hat es denn gebraucht, das Buch zu schreiben?
Also alles in allem würde ich sagen, etwa anderthalb Jahre. Es ist eben so, ich habe ja nur eine Hand. Und wenn ich im Radio geschafft habe oder in der Kommunikation vom Bund, hat eine Hand gelangt zum Schreiben, weil das braucht ja im Alltag von einer Redaktion oder von einer Kommunikation braucht es keine langen Texte. Die Texte sind immer höchstens zwei Schreibmaschinenseiten. Und das kann man schon mit einer Hand tippen, weil man ja auch sehr muss verdichten. Und das bedeutet relativ viel Denkarbeit. Also ich habe langsamer gedacht als geschrieben und darum war das kein Problem gewesen. Aber bei einem Buch, das hat ja jetzt über 220 Seiten, da muss man ja recht in die Tasten greifen, oder? Und das habe ich mir nicht zugetraut. Und darum habe ich zuerst gedacht, ich suche eine Ghostwriterin. Es hat mal eine Frau gegeben, die über mich ein Porträt geschrieben hat, das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie als Ghostwriterin würde, dass, falls ich ein Buch schreibe, sich anstellen. Das wäre selbstverständlich. Aber dann habe ich gemerkt, ja, ich müsste ihr ja zahlen und ich habe ja kein Geld. Geld auftreiben und sammeln für mich, das kann ich nicht. Das habe ich schnell gemerkt, das geht nicht. Also muss ich selber schreiben. Und dann hat es den Zufall ergeben, dass mir jemand gesagt hat, du, es gibt doch so gute Apps, da kannst du diktieren. Und aus dem Diktat wird ein schriftlicher Text. Dann habe ich das ausprobiert und gewusst, so, das ist der Punkt, jetzt mache ich es selber. Es hat dann konkret so ausgesehen, ich bin jeden Tag während etwa 4 Monaten am Morgen 1,5 Stunden habe ich diktiert und nachher etwa 3,5 Stunden korrigiert und verändert und verdichtet. Das ist dann eben, man sitzt dann nie vor einem leeren Blatt, sondern man hat dann immer schon quasi ein beschriebenes Blatt vor sich und muss nur noch verschönern, veredeln. Und das ist eine Arbeit, die ich wahnsinnig gerne mache. Das habe ich auf das Radio immer machen müssen, das habe ich in der Kommunikation immer machen müssen, weil dort sind zwar Texte kürzer, aber sie müssen immer perfekt raus, oder? Ob über den Sender oder die Rede, die ein Redner ist, es muss immer perfekt sein. Und diese Arbeit mache ich eben sehr gerne. Und darum ist es eigentlich sehr gut gewesen. 1,5 Stunden diktieren, 3,5 Stunden korrigieren und veredeln. Und dann kommt der Punkt, wo man ja seine eigenen Texte nicht mehr vertreibt. Ich habe dann wirklich die Nase voll gehabt und habe gewusst, nein, fertig, ich kann nicht mehr. Und es ist mir klar gewesen, jetzt muss jemand neutraler, jemand fremder, der mich nicht kennt, muss das anschauen und sagen, ob das etwas sei oder nicht. Meine Freunde kann ich nicht fragen, die finden es ja eh gut.
Ja.
Darum sind sie ja Freunde, oder?
Ja, genau.
Aber dann habe ich gewusst, ich muss einen Verlag suchen. Und das ist an sich ja relativ schwer, weil es gibt sehr viele Leute, die ein Buch schreiben wollen. Aber ich hatte schon auch Glück gehabt. Also der erste Verlag, den ich gefragt habe, hat gesagt, es sei zu wenig wissenschaftlich. Wegen der Leid. Sie können jetzt nicht nehmen, aber sie sagen sicher, dass es jemand anderes nehme. Ich habe eben einen wissenschaftlichen Verlag gefragt. Und der zweite Verlag, den ich angefragt habe, der war gerade begeistert gewesen. Der hat nicht einmal 3 Tage müssen überlegen. Ich habe 3 Kapitel geschickt und dann haben sie, also schon nach 2 Tagen haben sie geschrieben, sie wollen den Rest und am 3. Tag haben sie zurückgeschrieben, jawohl, sie machen das Buch. Und dann ist eine Berufskorrektorin oder Redaktorin drüber und hat das alles durchgelesen und hat mir dann gesagt, was alles noch fehlt, wo dass es noch Unklarheiten gibt, wo das offene Fragen sind. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, ja nein, jetzt muss ich nochmal hinter das Zeug, das halte ich nicht aus, ich schaffe das nicht. Aber Tatsache, dass eine wildfremde Frau dann einfach dermassen geschwärmt hat, aber einfach gesagt hat, fehlt halt das und das noch, aber es ist ein super Buch. Das hat mich so aufgestellt und so motiviert, dass ich all die fehlenden Sachen, die sie noch von mir hat wollen, habe ich quasi in den nächsten 3 Wochen geschrieben. Also das ist sehr ein erfreulicher Prozess gewesen, auch für mich, das zu können. Und dann hat man dann das zusammen einfach weiterverfolgt. Ich habe die Zusätze geschrieben, sie hat es korrigiert, sie hat es angeschaut und dann ist es in Satz gegangen. Dann hat man geschaut, ja, wenn wir noch Bilder rein tun, ja oder nein, wenn ja, was fertig. Und so ist dann quasi vom intellektuellen oder künstlerischen Prozess ist dann nachher übergegangen in den handwerklichen. Und auch das habe ich noch nie gemacht. Das war sehr spannend gewesen.
Ja, so eine neue Erfahrung, mit so einem Zusammenbasteln.
Genau, das ist eine völlig neue Erfahrung. Und ich muss schon sagen, wenn das Buch dann plötzlich so da liegt und man so ein Pack voll so Bücher überkommt und man da kann durchblättern kann, das tut schon wahnsinnig gut. Es ist also ein ganz gutes Gefühl. Für mich ist es ja ganz neu, das Buch ist letzten Montag rausgekommen.
So, wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du das Buch rausgebracht hast? Also du hast vorher mal gesagt, du bist stolz und hast Freude daran, hast du noch andere Gefühle?
Ja, ich bin natürlich jetzt auch nervös, weil jetzt tue ich etwas relativ Persönliches. zum Teil auch intims, die ich quasi der Öffentlichkeit präsentiere. Alle Leute können das lesen, die das wollen. Und das macht mich einerseits ein bisschen nervös, weil ich nicht weiss, was es mit mir auslöst, wenn dann Leute plötzlich anfangen zu kritisieren. Bis jetzt war es mein Beruf, andere Leute zu kritisieren. Ich habe als Filmkritiker geschafft. Und jetzt passiert das Umgekehrte. Ich setze mich aus und lasse mich kritisieren. Das macht mich ein bisschen nervös, wobei die ersten Reaktionen von den Leuten, die es gelesen haben, zeigt in eine ganz andere Richtung. Entweder ist man nicht offen oder dann ist es halt wirklich noch gut. Jedenfalls komme ich sehr viele positive Reaktionen über. Das erfreut mich auch. Aber jetzt fangen auch nächste Woche die Lesungen an. Also ich habe wahnsinnig das Glück, dass ich in Zürich, gerade an den beiden renommiertesten Orten, die es gibt, darf eine Lesung abhalten. Und das stellt mich irrsinnig auf. Das ist ein irrsinniges Kompliment, wenn man an solche Örtlichkeiten eingeladen wird. Und das fängt jetzt an. Und vor dem habe ich natürlich auch einen gewissen Respekt. Also es nimmt mich wunder, kommen überhaupt die Leute? Oder bin ich in einem leeren Saal? Und so weiter. Und da bin ich auch gespannt, was stellen Sie für Fragen, falls Leute kommen. Also es ist sehr viel Unbekanntes, sehr viel Neues, was jetzt auf mich zukommt. Das macht mich einerseits freudig erregt, aber es macht mich auch ein bisschen nervös. Und ich finde es eine wahnsinnig schöne Erfahrung, dass man doch als älterer Herr, ich bin jetzt gerade 70 geworden, noch so neue, fundamental neue Erfahrungen kann machen.
Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich mir das Buch auch zugelegt habe und auch mal reingelesen habe. Und im Vorspann haben sie vor allem den Schwestern und eben Therapeutinnen und einfach den Leuten, die sie aufgezogen haben und sie betreut haben, das Buch sozusagen gewidmet. Und dennoch steht dann vorne im Buch eine besondere Widmung an 4 Personen. Einmal an den Serafin, den Sebastian, den Leonard und an Salome. Wer sind die Personen und wieso wollen sie ihnen das Buch widmen?
Das sind meine Kinder. Und auf die bin ich natürlich wahnsinnig stolz und ich bin auch sehr glücklich, die sind heute alle erwachsen. Ich bin auch sehr glücklich, dass die so gut rausgekommen sind und dass ich so einen guten Vater haben können sein. Ich bin ja die ersten 12 Jahre ohne Vater aufgewachsen und überhaupt praktisch ohne Mann. Und dann bin ich sehr, sehr unsicher gewesen, als ich dann plötzlich Vater geworden bin, ob ich das überhaupt kann. Und jetzt weiss ich, dass ich es kann. Und die Kinder machen mir sehr, sehr viel Freude. Die machen mich auch sehr, sehr stolz. Und die haben mir eigentlich die Kraft gegeben, überhaupt das Buch können zu schreiben. Und das andere, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch. Es ist gewidmet auch all dem Pflegepersonal, den Schwestern, den Physiotherapeutinnen, den Ergotherapeutinnen. Weil ganz egal, ob das liebe Personen sind oder böse, es gibt ja alles und die kommen auch vor in dem Buch. Sie geben einem alle etwas mit. Und ich bin ja, ich hoffe, das merkt man, wenn man das Buch liest, ich bin sehr ein glücklicher Mensch. Und so glücklich habe ich auch nur können werden, dank den Leuten, die sich damals um mich gekümmert haben, auf irgendeine Art. Und darum ist es mir auch ein irrsinnig grosses Bedürfnis gewesen, denen allen einmal zu danken. Ich habe schon früher wollen, als ich erwachsen geworden bin, mit diesen Schwestern Kontakt wieder aufnehmen, um mich zu bedanken. Aber das ist nicht gegangen wegen dem Datenschutz. Und ich weiss auch nicht, ob die noch leben jetzt. Wahrscheinlich die meisten nicht mehr. Ich möchte einfach diesen Schwestern und auch diesen Leuten, die heute in der Pflegeberufe tätig sind, möchte ich einfach erstens enorm danken und ihnen auch aufzeigen, wie wichtig ihr Beruf ist. Er ist. Also das, was sie machen, ist viel wichtiger, als sie meinen. Es geht da nicht um Wunden verbinden oder irgendwie Nachtschienen anlegen oder Blut nehmen oder so Zeug. Es ist alles andere. Jeder Blick, jeder Körperkontakt, jedes Gespräch. Es ist einfach alles wahnsinnig wichtig, was abläuft in der Interaktion zwischen Personal und Patient. Und das wird ja heute, in der heutigen Medizin, praktisch überhaupt nicht mehr estimiert, weil es wird auch nicht bezahlt. Und durch das geht das immer mehr verkümmert. Und das ist auch ein enorm gefährliches Zeichen, was da im Gesundheitswesen heute passiert. Also ich glaube, wenn ich heute so müsste aufwachsen, wenn ich damals aufgewachsen bin, dann würde ich seelisch verkümmern. Die Tatsache, dass ich das damals nicht bin, sondern ganz im Gegenteil, dass ich seelisch aufblühen konnte, hat zu tun mit all dem Personal und was die für mich gemacht haben. Und darum kann man ihnen nicht genug danken.
Jetzt gehen wir mal weg vom Buch. Und zwar habe ich noch eine Frage. Also ich habe noch mehrere Fragen, aber eine davon wäre, dass du auf deiner Webseite das Zitat hast, wenn andere ins Büro gingen, begab ich mich ins Kino. Was steckt denn genau hinter dieser Aussage?
Das ist ganz banal. Ich bin Filmkritiker gewesen Und der Filmkritiker geht immer am Morgen an Pressevisionen. Wir müssen ja auch die Filme sehen, bevor sie ins Kino kommen. Und die Pressevisionen finden immer am Morgen um 9 Uhr statt. Also, ich bin nicht aufgestanden und ins Radio, sondern ich bin aufgestanden und ins Kino gegangen. Und erst nachdem ich ein oder zwei Filme gesehen habe, die nur für die Presse gezeigt worden ist, bin ich ins Radio und habe meine Texte geschrieben. Also, es ist ganz banal. Nichts mehr steckt dahinter als das. Ich bin am Morgen ins Kino.
Am Morgen ins Kino und am Nachmittag ins Radio schreiben.
Genau. 2,5 Tage pro Woche und die anderen 2,5 Tage bin ich in Bern in der Kommunikation vom Bund.
Das Thema bei Radio Chico bei der diesjährigen Weltfriedenswoche ist ja Solidarität. Jetzt wollte ich fragen, ob du mir erklären kannst, was Solidarität für dich bedeutet.
Ja, Solidarität heisst natürlich, dass man sich für andere einsetzt, dass man sich findet, dass man merkt, man kann in dieser Gesellschaft nicht als Individuum bestehen. Es gibt gewisse übergeordnete Ziele, die man gemeinsam erreichen muss. Es kann nicht jeder als Einzelkämpfer überleben, weil auch gar nicht alle Leute die gleichen Voraussetzungen haben. Also, ich meine, wenn ich nicht das Leben lang Hilfe bekommen hätte und noch immer überkomme, dann hätte ich nicht überlebt. Das ist ganz klar. Ich bin jetzt mit meiner Behinderung nicht allein lebensfähig. Ich brauche immer Unterstützung. Und darum weiss ich also wirklich aus aller eigensten Erfahrung, wie wichtig Solidarität ist. Man muss sich gemeinsam für bestimmte Ziele einsetzen, damit die Gesellschaft etwas erreichen kann. Und vor allem natürlich für Leute, die aus irgendwelchen Gründen benachteiligt sind, sei das, weil sie Flüchtlinge sind, sei das, weil sie unter der Armutsgrenze leben, sei das, weil sie behindert sind und so weiter. Da gibt es ganz viele solche Gefahrenmomente, jetzt in Anführungszeichen. Die sind darauf angewiesen, dass man sich eben mit ihnen solidarisiert und einsieht, dass eine Gesellschaft nur dann lebenswert kann bleiben, wenn sie eben all die Leute, die auf Solidarität angewiesen sind, auch mitnimmt. Also ich bin jetzt konkret, was Menschen mit Behinderung anbelangt, ganz sicher, dass wir ganz ein wichtiges Korrektiv eben auch bildet für die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft rennt ja im Moment gerade irgendwie so einem Ziel hinterher, immer grösser, immer mehr, immer schneller, immer besser, und das tut immer mehr Leute überfordern. Und wir können bei dem Wettrennen ja sowieso nicht mithalten. Also schon bei der ersten Stufe komme ich ja nicht mehr weiter mit meinem Rollstuhl. Und es können eben auch Leute, wenn man das nicht angesehen, können nicht mehr mithalten. Und darum ist es wichtig, dass man ab und zu einfach auch wieder zeigt, es ist nicht alles machbar. Es ist nicht so, dass man jeden Traum kann oder muss verwirklichen. Sonst verzweifelt man dann am Ende an den eigenen Träumen. Oder? Also für mich ist so ein Sinnbild davon, ich habe das damals geschrieben in der Filmkritik, Titanic. Oder? In dem grenzenlosen Grössenwahn, wo man das Gefühl hat, alles ist möglich, rast man einfach in den nächsten Fels. Und die Gesellschaft muss auch aufpassen, dass ihr das nicht passiert. Und da ist eben die Solidarität ganz, ganz wichtig. Sie ist überlebensnötig.
Würdest du denn sagen, dass unsere Schweizer Gesellschaft solidarisch ist? Und wenn ja oder nein, inwiefern?
Sie bemüht sich. Und wenn man mit den Leuten darüber redet, dann sind sie alle sehr solidarisch. Tatsache ist aber, in dem Gebiet, das ich jetzt am besten kenne, was Behindertenpolitik anbelangt, ist die Schweiz ein Entwicklungsland. Also wenn ich über Grenzen gehe, dann weiss ich, ich habe immer vor den Einkaufszentren und vor den öffentlichen Gebäuden einen Behindertenparkplatz. Ich weiss, ich komme in jedes Restaurant rein mit einem Rollstuhl. Es hat überall Rampen. Ich weiss, ich kann in jedem Restaurant aufs WC. Es hat überall ein Behinderten-WC. In der Schweiz ist das immer nur eine Ausnahme. Es hat sehr wenig Behindertenparkplätze. Und wenn, dann sind sie besetzt von nicht autorisierten Menschen, die also gar nicht dürften, weil die Busse so klein sind. Das ist im Ausland ganz anders. In der Schweiz muss ich Glück haben, wenn ich in ein Restaurant oder in einen Laden hineinkomme, weil es besteht noch viel zu wenig Pflicht, dass man das rollstuhlgängig macht. Und in Zürich hat es gerade in 10% der Restaurants überhaupt ein Behinderten-WC. Also die Schweiz ist in dieser Hinsicht ein Entwicklungsland. Aber wenn man mit den Leuten redet, haben sie immer sehr grosses Verständnis und sagen, oh ja, ist aber schade, aber es kostet halt ein bisschen viel. Alle Leute sind für Inklusion, alle Leute sind für Solidarität. Aber es darf halt nicht kosten. Und das ist ein bisschen absurd, weil wir ja immer eines der reichsten Länder sind auf dieser Welt.
Was könnten denn unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer machen, damit sie zukünftig beitragen können, dass sich jeder in der Gesellschaft zugehörig fühlt?
Also das Wichtigste ist natürlich einfach ganz ein normales Zusammenleben. Wo ich in die Welt rausgekommen bin, also hey, die Geschichte steht in deinem Buch, dann haben mir die Kinder gesagt, du stehst im Weg, wir wollen jetzt shooten, geh bitte weg. Und ich habe natürlich gehofft, ich darf nicht shooten. Also heute, denke ich, ist man da ein bisschen weiter. Ich glaube, wenn heute ein behindertes Kind vorausgeht zu einem anderen Kind, dann ist es schon ein bisschen selbstverständlicher. Dann darf es mitspielen. Das war früher nicht so. Also da hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden. Und da hoffe ich und setze ich auch sehr auf die jungen Menschen. Ich erlebe die jungen Menschen in dieser Hinsicht als viel weniger stur und viel fortschrittlicher. Und das macht mir schon noch Zuversicht und Mut. Es ist jetzt auch so, dass in der Politik sieht man ja auch, dass immer mehr junge Menschen, auch sogar mit Behinderung, jetzt möchten ins politische Leben einsteigen, dass sie möchten die Gesellschaft mitgestalten und auch mitverändern, auch zu ihren Gunsten. Und das machen ja auch Leute mit ausländischer Herkunft. Ja, probiert man auch, dass die endlich Stimmrecht bekommen und so weiter. Oder dass jüngere Leute auch Stimmrecht bekommen. Also da passiert etwas. Das ist immer ein ständiger Prozess. Und ich glaube, der läuft in eine richtige Richtung.
Wie sieht denn für dich ein solidarisches Miteinander aus, so mit allen, schweizweit, international?
Also eine Utopie wäre natürlich, wenn man einfach allein von den menschlichen Werten einen Zugang hat zu allen Arten von Menschen, dass man keine Vorurteile mehr hat und dass man ganz befreit und offen auf die Leute zugeht. Das ist natürlich noch ein bisschen eine Utopie, weil man hat natürlich durch Erziehung, durch Erfahrungen und so weiter, ist man immer wieder gefördert, dass man da irgendwelche Vorurteile einschleift. Aber gut wäre, immer im Moment aus der Situation einfach auf die Leute einzugehen. Der andere ist gleich viel wert wie ich. Und das ganze Wertedenken und der ganze Dünkel mit Status und so weiter, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Dass jeder als das angeschaut wird, wo er ist und wo er kann. Und dass man nicht immer probiert, alles über einen Leisten zu schlagen. Und dann halt jemand aus diesen und diesen Gründen etwas nicht mag genügen, dass er dann schon irgendwie in einen Sonderstatus rein oder eben auch runtergeht. Das wäre für mich ein Ideal.
Das ist jetzt ein schöner Abschluss gewesen, finde ich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Interview. Ich habe wirklich Freude gehabt, jetzt das mit Ihnen zu führen und auch das Buch zu lesen und wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg bei Ihren Vorstellungen, unter anderem in den zwei Bücherreihen in Zürich und sonst noch für die Zukunft.
Danke vielmals, Laura. Ich wünsche dir alles Gute und es freut mich natürlich, dass du auch Medienkarrieren einschlägst. Es ist sehr eine spannende, interessante Laufbahn. Auch dir alles Gute.
Danke vielmals.